zwei Leute in einen Arbeitsplatz reinteilen. Genau. Ja, wenn ihr vor 3 Wochen im Gottesdienst wart, am 22. Januar, dann wisst ihr, dass ich da eine zweiteilige Predigt begonnen habe, wo es um die Frage ging, wie es denn um die Verantwortung bestellt ist, die wir Christen in unserer Gesellschaft haben. Also sprich, haben wir einen Auftrag von Gott her, in unserer Gesellschaft zu wirken, und wie sieht dieser Auftrag aus? Kann und will ich jetzt natürlich nicht alles wiederholen, einfach nur so zur Erinnerung oder für die nicht dabei waren, so die Quintessenz. Es gibt jetzt nicht so diese eine einzige Bibelstelle, wo Jesus mal sagt, Christen, geht in die Politik oder sowas. Aber man kann schon sagen, dass soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Fragen so ein Motiv sind, die sich durch die komplette Bibel durchziehen. Bei einigen Propheten ist soziale Gerechtigkeit das Hauptthema, über das sie sprechen. Es gibt andere Stellen, die ganz stark in die Richtung gehen, und da geht es auch nicht nur jetzt irgendwie um individuelle Not, sondern wirklich auch um die Frage, wie kommt es denn eigentlich, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die arm sind, die Not haben, und damit auch um dieses Thema, was man fromm so als strukturelle Sünde bezeichnet. Und Jesus greift es immer wieder auf, das Neue Testament greift es auch auf. Es gibt unter anderem eine spannende Stelle in Jeremia 29, wo zu einer Zeit, als viele Israeliten in Babylon waren, als Gefangene, und Gott sagt dort zu diesen gefangenen Israeliten, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babylons. Also auch da kann man sehen, Gott gibt seinem Volk einen Auftrag, positiv in die Gesellschaft reinzuwirken, in die sie gestellt waren, und das, obwohl sie ja sogar als Gefangene dort in Babylon waren, überhaupt nicht freiwillig. Und mein Fazit ist einfach, wenn Jesus uns dazu auffordert, Salz und Licht zu sein mit unserem Leben, mit den Gaben, die er uns gegeben hat, dann spricht für mich in der Bibel einfach ganz vieles dafür, dass es so diese Betätigungsfelder Politik und gesellschaftliche Themen einfach auch mit einschließt, so wie jeder von uns eben Gaben oder Neigungen hat. Am Rande bemerkt, ich weiß, es gibt auch einige Stellen, gerade im Neuen Testament, wo wir aufgefordert werden, uns von der Welt fernzuhalten. Will ich jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, einfach nur so weit. Wenn ich mir die Bibel insgesamt angucke, dann denke ich einfach, diese Stellen sind nicht so zu verstehen, dass wir uns nicht in irgendeiner Form gesellschaftlich engagieren sollen. Können wir gerne auch im Anschluss an die Predigt noch drüber sprechen, aber da ist für mich eigentlich mein biblischer Befund relativ klar. Ja, soweit einfach mal die Zusammenfassung dessen, was am 22. Januar rausgekommen ist bei meiner Predigt. Und wie damals angekündigt, möchte ich das heute so ein bisschen auf die persönliche Ebene runterbrechen. Also was heißt das denn für jeden Einzelnen? Was kann ich denn tun? Wie kann ich das tun? Und so was thematisch natürlich irgendwie das Naheliegendste ist, ist natürlich, kann man sich irgendwie in einer Partei engagieren oder in einer Interessensgruppe. Und wenn Christen das tun, denke ich, das ist was wirklich richtig Gutes, was richtig Wichtiges. Also ganz herzliche Ermutigung an dem Punkt. Aber Tatsache ist halt eben auch, es gibt einfach Leute, die haben halt 3 Kinder und einen Vollzeitjob, sind vielleicht noch irgendwo in der Gemeinde engagiert oder so, und die sagen, also ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, wo ich die Zeit und die Kraft hernehmen sollte, jetzt noch irgendwo in einer Partei zu sein. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, das ist schon irgendwie wichtig, ich merke aber einfach, also ich habe so für Tagespolitik einfach echt keine Leidenschaft und irgendwie ich habe irgendwo einfach keine Lust, auch mich damit ständig zu beschäftigen. Und auch das ist ja legitim, dass Leute einfach verschiedene Interessenlagen haben. Und deswegen möchte ich mich heute eigentlich mal vor allem darauf konzentrieren, was man denn tun kann, wenn man jetzt vielleicht nicht die Zeit oder von seiner Persönlichkeit her die Berufung hat, hier direkt in die Politik zu gehen oder sonst irgendwie in so einem Bereich ehrenamtlich tätig zu sein. Wie gesagt, 3 Möglichkeiten, durch die jeder von uns die Möglichkeit hat, Salz und Licht zu sein zugunsten unseres Landes und der Gesellschaft, in der wir leben. Die erste Möglichkeit, die ich ganz wichtig finde, ist wählen gehen. Und einer der Gründe, warum das so wichtig ist, ist, dass kann man sich ganz logisch überlegen, je mehr Leute wählen gehen und keine extreme Partei wählen, desto geringer wird der Einfluss, den extreme Parteien bekommen. Um es einfach mal ganz simpel vorzurechnen, angenommen, es gibt 100 Wahlberechtigte und 99 davon gehen tatsächlich wählen, 5 von diesen 99 wählen die NPD, dann hat die NPD irgendwie 4,9 irgendwas Prozent. Wenn 100 Leute wahlberechtigt sind und 50 gehen wählen und 5 davon wählen die NPD, dann hat die NPD 10%. Und in diesem Sinne macht es einfach einen Unterschied, wie viele Leute wählen gehen, welchen Einfluss extreme Parteien in der Politik am Ende haben. Jetzt ist natürlich eine Herausforderung, dass man manchmal vor der Situation steht, zu sagen, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wen ich überhaupt wählen soll. Gerade wenn man vielleicht sagt, Politik ist nicht meine ganz große Leidenschaft, sagt man vielleicht, ich weiß nicht so genau, wo ich mein Kreuz machen soll. Und dann gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, sich zu informieren, auch ohne einen riesen Aufwand zu betreiben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass vor der letzten Stadtratwahl hatte die Sächsische Zeitung so eine ganzseitige Übersicht, wo mal drin stand, also das sind die großen Streitpunkte in der Stadt, Königsbrücker Straße und was es alles gibt. Das ist das, was die einzelnen Parteien im Stadtrat versprochen haben und das ist die Politik, die die Parteien in den letzten 3-4 Jahren auch tatsächlich gemacht haben. Und es war irgendwie eine super Übersicht, also selbst irgendwie als Neudresdner, der seit 3 Wochen in der Stadt wohnt, hättest du dir sofort einen Überblick verschaffen können, was irgendwie so mehr dem entspricht, was du eben wichtig findest. Und es gibt ganz verschiedene Medien, die ähnliche Sachen machen, auch bei anderen Wahlen. Und ja, da denke ich einfach bitte mehr davon. Ich glaube, das ist für viele Leute eine ganz wichtige Entscheidungshilfe. Und wer sagt, ich freue mich da über einen Tipp, einfach auch die Empfehlung, danach die Augen offen zu halten. Es gibt inzwischen viele Medien, die dort solche Sachen wirklich in einer sehr, sehr guten Weise aufgreifen. Dann gibt es auch so originelle Sachen, wie zum Beispiel vor der letzten Landtagswahl gab es im Wahlbezirk Dresden-Neustadt ein sogenanntes Kandidaten-Speed-Dating. Was hat sich dahinter verborgen? Soweit ich weiß, fast alle Kandidaten, die in diesem Wahlkreis angetreten sind, also zumindest von den größeren Parteien, haben sich zur Verfügung gestellt. Du hattest dann die Möglichkeit, mit einem Kandidaten 5 Minuten zu reden und dann sozusagen ertönte der Gong und dann ging es weiter zum nächsten Kandidaten und dadurch konntest du mal innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder so mit sämtlichen Kandidaten mal geredet haben, konntest dir einen persönlichen Eindruck verschaffen, konntest vielleicht mal nachhaken bei irgendwelchen Sachen, die dir besonders wichtig sind. Fand ich eine super Idee. Und wem das zu schnell geht, also praktisch jeder Abgeordnete macht auch regelmäßig Bürgersprechstunden, wo man einfach hingehen kann und sagen kann, passen Sie auf, das sind Themen, die mir wichtig sind. Was sagen Sie persönlich dazu? Was sagt Ihre Partei dazu? Um sich dadurch einfach auch mal einen Überblick zu verschaffen. Und viele andere Möglichkeiten mehr. Also jedenfalls eine Sache, die wirklich wichtig ist und die jeder von uns tun kann, ist wählen gehen. Eine zweite Sache, die ich ganz wichtig finde, ist das Thema Gebet. Und ich möchte das wirklich aufgreifen, auch was der Nathanael vorher im Lobpreis gesagt hat. Diese ganzen Dinge auch, die sich bei uns in der Stadt so tun und so. Ich meine, ihr kennt mich, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie hinter jedem Busch die Dämonen sitzen sieht, aber das hat wirklich auch eine geistliche Komponente. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass Christen in solchen Situationen beten. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, heute mal aus der neuen Genfer Übersetzung, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und das finde ich schon spannend, dass Paulus jetzt sagt, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet, insbesondere für die Regierenden und die, die einfach im Staat eine hohe Verantwortung haben. Und zu dieser Stelle könnte man ganz viel sagen, habe ich auch schon getan, konkret am 10. Januar 2016. Also wer mehr dazu wissen will, die Predigt zu dieser Stelle kann man auch auf unserer Homepage runterladen. An dieser Stelle will ich einfach nur sagen, mein Empfinden ist, auch wenn ich mich selber und mein Gebetsleben angucke, wir haben dieses Gebet für die Regierenden irgendwie oft nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ganz anders, aber mir geht es immer wieder so, dass ich denke, hey, eigentlich müsste ich viel öfter beten. Und wohlgemerkt, für Regierende beten, das hat gar nichts damit zu tun, ob ich hundertprozentig einverstanden bin mit allem, was die da so tun. Ich habe immer die Möglichkeit, zum Beispiel um Weisheit zu beten. Das fällt mir umso leichter, wenn ich nicht einverstanden bin. Ich habe immer die Möglichkeit, um Schutz und Bewahrung zu beten. Ich denke, einige von euch haben das mitgekriegt, dass unser Oberbürgermeister zurzeit unter Polizeischutz steht, weil es Morddrohungen gegen ihn gab. Und spätestens seit dieser Geschichte in Köln, wo die damalige Kandidatin, jetzige Oberbürgermeisterin, ja tatsächlich beinahe bei einem Messerangriff ums Leben gekommen ist, wissen wir auch, man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass das halt nur, sage ich mal, irgendwelche Schwätzer sind, sondern wir leben in Zeiten, wo sowas ernst zu nehmen ist. Und mein Gebet ist einfach, egal was ich vielleicht vom Herrn Hilbert halte oder nicht halte, aber dass er und seine Familie einfach bewahrt bleiben von solchen Angriffen. Ich habe auch immer die Möglichkeit für Politiker und Leute in der Verwaltung zu beten, die mit Jesus unterwegs sind, dass es ihnen einfach gelingt, dort das mit reinzugeben, was sie von Jesus empfangen haben, an Werten, an Überzeugungen. Ich kann beten für Konfliktsituationen in der Stadt, wie wir das am Anfang getan haben. Also es gibt ein breites Feld von Möglichkeiten, wie wir für die Regierung in unserem Land beten können und die Leute segnen können. Zwei ganz konkrete Angebote hier im Rahmen von Dresden und unserer Gemeinde will ich da einfach kurz vorstellen. Zum einen ist es so, dass wir in den verschiedenen Gebetstreffen der Gemeinde auch immer wieder für die Politik beten, sage ich jetzt mal. Also jetzt für den Kinderkrabbeltreff kann ich es nicht genau beurteilen, weil ich da nicht dabei bin, aber zumindest bei allen anderen weiß ich, wir tun das immer wieder. Und gerade auch beim Freitagsgebet, das hier um 5:45 stattfindet, ist es was wir ganz bewusst eigentlich wirklich jede Woche einbauen, dass wir sagen, was ist gerade los in der Stadt, im Land, wofür können wir beten, welchen Politiker können wir heute besonders segnen, einfach weil es wirklich eine wichtige Geschichte ist. Zum anderen gibt es auch das sogenannte Wächtergebet. Ich denke, einige kennen das. Das ist so, dass eigentlich an jedem Tag des Monats in irgendwelchen Städten in Deutschland 24 Stunden am Stück gebetet wird. Es sind natürlich nicht immer die gleichen Leute, aber es ist sozusagen eine durchgehende Gebetskette. In Dresden ist das immer am 23. des Monats und man kann sich dort für eine Stunde einschreiben, dass man sagt, ich übernehme eine Stunde irgendwann zwischen 0 und 24 Uhr am zum Beispiel 23. Februar. Und dazu gibt es dann immer den sogenannten Wächterrundbrief, wo einfach Vorschläge drinnen sind, wofür man beten kann, mit Hintergrundinformationen, was ist gerade aktuell los. Und wer da gerne mehr dazu wissen möchte, der kann gern mich fragen oder auch einen Ottmar. Ottmar ist auch dabei beim Wächtergebet und ich denke, das ist einfach eine gute Sache. Und natürlich kann man das auch im Hauskreis tun, in der eigenen stillen Zeit oder wann auch immer und wo auch immer gebetet wird. Paulus sagt, ob wir das tun, hat auch was damit zu tun, ob wir ungestört leben können, in Frieden leben können, ein Leben, das Gott ehrt und das glaubhaft ist. Und eine Möglichkeit, das zu tun, also ein Beten ist eine Möglichkeit, wirklich Einfluss zu nehmen auf unsere Politik und auf die Gesellschaft, einfach, was wirklich diese geistliche Komponente auch hat. Einen dritten Punkt, den ich gern ansprechen möchte, da knüpfe ich auch an, letzten Endes an die Predigt von vor 3 Wochen. Ich habe da schon, bin ich schon mal drauf eingegangen im Januar, dass ich gesagt habe, eine Sache, die jeder von uns tun kann, ist Haltung zeigen. Und konkret ist mir dort wichtig, dass ich sage, wann immer es in unserer Gesellschaft Parteien gibt oder Kräfte oder so, die eigentlich nur an Wut, an Angst, an Neid appellieren, also wo irgendwie gar nichts Konstruktives dahinter ist, wo gar keine erkennbare Absicht da ist, zu sagen, wie können wir irgendwie in unserer Gesellschaft Dinge verbessern, sondern es geht wirklich nur um diese negativen Emotionen, überall dort, wo Parteien oder Kräfte letzten Endes Menschengruppen ablehnen, ausgrenzen, dort, wo systematisch gelogen wird, manipuliert wird. dann, glaube ich, sind wir als Nachfolger von Jesus wirklich berufen, Salz und Licht zu sein und auch Haltung zu zeigen und einfach zu sagen, ich möchte eigentlich mit meinem Leben für was anderes stehen, mit meiner Überzeugung. Ich glaube wirklich, dass wir von Gott her eine Hoffnung haben. Ich glaube, dass wir von Gott her berufen sind, zur Wahrheit zu stehen, dass wir aufgerufen sind, uns Menschen hinzuwenden. Und das heißt nicht, dass wir alles toll und richtig finden müssen, aber ich will mich mit dem, was ich habe und was ich kann, Menschen zuwenden. Und ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo das wirklich unsere Priorität ist. Nicht Ausgrenzung, sondern Zuwendung. Nicht Lüge, sondern Wahrheit. Nicht Destruktives und Angst und Wut, sondern Hoffnung und die Überzeugung, wo es Probleme gibt, kann man daran arbeiten, dass Dinge besser werden. Ich glaube, da sind wir als Christen berufen. Und an der Stelle möchte ich heute gern anknüpfen, weil ich weiß nicht so, wie euch das geht, aber manchmal, wenn ich so Situationen mitkriege, wo eben Christen tatsächlich auch aufstehen, wo sie Haltung zeigen, was ja grundsätzlich erstmal super ist, geht es mir manchmal so, dass ich die Art und Weise, wie sie das tun, so empfinde, dass das manchmal gar nicht so leicht erkennbar ist, dass es hier um Hoffnung geht oder um Hinwendung zu Menschen oder in dem Sinne um Wahrhaftigkeit, sondern manchmal denke ich, Christen treten auch mitunter in einer Weise auf, die sich jetzt auch nicht sehr viel unterscheidet von den Dingen, von denen ich glaube, gegen die sollten wir eigentlich aufstehen. Lass mich das konkret machen. Ich finde zum Beispiel manche Arten, wie gegen diese Bildungspläne protestiert wird, in Hessen, ansatzweise auch in Sachsen, finde ich echt schwierig. Und ich meine, da darf jeder eine Überzeugung haben, das ist gar nicht der Punkt, aber die Art und Weise, wie es rübergebracht wird, denke ich manchmal so, wenn du Berichte siehst aus Hessen von diesen Demonstrationen, da kann ich irgendwie gar nicht entscheiden, wer mehr geifert, also die Befürworter oder die Gegner. Und da denke ich irgendwie so, also das ist eigentlich nicht das Image, das ich vermitteln will als Nachfolger von Jesus. Oder zum Beispiel ein Wahlplakat von der Partei Bibeltreuer Christen, das ich vor ein paar Jahren mal gesehen habe hier am Großen Garten. Und da wurde die EU mit der Sowjetunion gleichgesetzt, wo ich so gedacht habe, hätte ich jetzt als Historiker und Politikwissenschaftler das eine oder andere Fragezeichen dazu. Oder was wir auch alle wissen, dass es einfach christliche Kreise gibt, in denen Muslime ganz pauschal als Feindbild gepflegt werden und auch da wiederum Probleme darf und muss man auch benennen können, aber einfach eine gesamte Gruppe pauschal zum Feindbild zu erklären, ist mit Sicherheit nicht das, wozu wir als Nachfolger von Jesus berufen sind. Und so gibt es eben manche Dinge, wo man wirklich sagen kann, da finde ich das auch immer mal wieder schwierig, wie Christen auch auftreten. Und deswegen möchte ich gern so als letzten Teil der heutigen Predigt so in diesem ganzen Zusammenhang Haltung zeigen, ganz gerne, ich sage es mal, einen Wunschzettel formulieren, wie ich mir einfach wünschen würde, dass wir Christen auftreten, auch gleichzeitig, was ich mir von mir selber wünsche, wie ich auftrete. Und was für mich dabei sowieso klar ist, ist, dass wir natürlich nicht dazu berufen sind, irgendwie Hass zu verbreiten. Wir sollten darauf verzichten, Menschen zu beleidigen, sie zu diffamieren. Wir sollten nicht vorsätzlich lügen. Also auf solche Sachen will ich jetzt an der Stelle gar nicht näher eingehen, weil sie, wie gesagt, für mich eigentlich eh klar sind und für euch hoffentlich auch. Sondern für mich geht es eher um solche Sachen wie zum Beispiel meinen ersten Wunsch, den ich da gern äußern will. Ich würde mir wünschen, dass wir als Christen nicht nur vor allem mal gegen Sachen sind, die uns nicht gefallen, sondern dass wir uns gleichzeitig die Mühe machen, auch eine konstruktive Alternative so in den Raum zu stellen. Lasst mich konkret machen, wie ich das meine. Für mich ein super Beispiel in der Richtung ist die Organisation 1000+, ist eine christliche Organisation, einige von euch kennen das. Die Barbara aus dem Leitungsteam arbeitet bei 1000+. Die Jana arbeitet auch bei 1000+. Könnt ihr sicher, denke ich, nachher fragen, wenn ihr mehr wissen wollt. Und 1000+ ist eine Organisation, die hat so das Arbeitsziel, Schwangeren Konfliktberatung zu machen. Also sprich, da geht es um Frauen oder Paare, die ungewollt schwanger sind in der Regel und die einfach in dem Konflikt stehen, ob sie das Kind bekommen sollen oder nicht. Und was mir an 1000+ super gut gefällt, ist, dass die nicht einfach nur Halt gegen Abtreibung sind, sondern was sie machen, ist, dass sie sagen, In aller Regel stehen Menschen in diesem Konflikt, weil sie einfach eine Not haben, sei es materiell, sei es seelisch. Und wir wollen ganz konkret und praktisch Hilfsangebote machen, wie solche Probleme auch überwunden werden können und Frauen oder Paare eben dieses Kind doch bekommen können. Und das ist für mich ein super Beispiel dafür, als Christ nicht nur einfach gegen was zu sein, sondern zu sagen, wir stellen auch wirklich eine positive Alternative in den Raum. Und mir geht das so, ich kriege so über meinen offiziellen E-Mail-Account manchmal so Anfragen, ob wir uns als Gemeinde nicht an verschiedenen Dingen beteiligen wollen. Ich nenne das immer für mich selber so ein bisschen polemisch, die Kampagnen gegen Schmutz und Schund. Also beispielsweise wir als Gemeinde müssen uns doch mit einklinken, dass das Klacks verschwindet. Das ist hier so eine Table-Dance-Bar in Pieschen oder verschiedene andere Sachen. Und ich bin bei sowas einfach immer echt zurückhaltend. Ich meine, versteht mich richtig, ich bin nicht traurig, wenn solche Dinge wie das Klacks verschwinden. Aber ich möchte eigentlich in der Stadt nicht wahrgenommen werden als jemand, der halt einfach nur gegen was ist. Das ist mir zu wenig. Gegen was sein, irgendwas scheiße finden ist leicht. Aber ich glaube, Jesus bietet auch Lösungen und Alternativen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir Christen vor allem mal das auch verkörpern. Also das ist mein erster Wunsch. Lasst uns nicht einfach nur gegen Dinge sein, sondern lasst uns wirklich bewusst für Dinge sein. Das Zweite, was ich mir von uns Christen wünsche, ist keine Scheinheiligkeit. Keine Scheinheiligkeit. Jesus sagt in Matthäus 7, warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Du Heuchler, zieh es den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Für mich ein Paradebeispiel für fromme Scheinheiligkeit ist jetzt zugegebenermaßen, was eher in den USA vorkommt als hier bei uns. Aber was mir immer echt irgendwie gegen den Strich geht, ist, wenn Leute also mit einem Furor aufstehen und die Heiligkeit der Ehe verteidigen und dann selber schon dreimal geschieden sind. Wo ich so denke, ich verurteile niemand, weil er dreimal geschieden ist, das steht mir gar nicht zu, aber vielleicht bist du dann nicht in der Position, dich hinzustellen und zu sagen, die Ehe ist unantastbar und heilig und dadurch andere zu verurteilen, die aus welchen Gründen auch immer selber jetzt auch nicht nach dem klassisch biblischen Modell leben. Ich denke aber auch, es geht bei dem Thema Scheinheiligkeit nicht nur um so eine, ich nenne es mal eine 1-zu-1-Heuchelei, also sprich irgendwie Heiligkeit der Ehe und selber dreimal geschieden, das meine ich jetzt mit 1-zu-1, sondern ich finde einfach schwierig wird es immer dann, wenn wir Christen uns hinstellen und ja, sage ich mal, eine große Hartherzigkeit, eine große Urteilsfreude in Anführungszeichen an den Tag legen, wenn es um andere geht, aber ganz verständnisvoll und differenziert ticken, wenn es um irgendwelche Probleme im eigenen Laden geht. Wenn dann ich kenne dann wirklich Leute, die sagen dann, wenn irgendwo ein bekannter christlicher Prediger oder so dann halt eine Affäre hat, ja, und ja, die wissen dann super Bescheid, was so die psychologischen Dynamiken sind und die ganze Anfechtung und schwierig und so. Und da dürfen wir jetzt auch wirklich nicht mit Steinen werfen. Hey, aber wehe, das passiert irgendeinem Politiker von den Grünen, dann ist aber was los. Und das sind so Sachen, die für mich auch schon echt unter Scheinheiligkeit drunter fallen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir Christen mindestens so barmherzig mit allen anderen sind, wie wir mit uns selbst sind. Und das ist nicht nur ein Gebot der Liebe, denke ich, sondern das hat auch viel zu tun mit unserer Glaubwürdigkeit. Jesus sagt eben auch in Matthäus 7, der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Und was ich mir da wünschen würde, ist, ja, manchmal ist das so, dass man Dinge thematisiert, die, bei denen man selber eine Baustelle hat. Aber ich finde, dann kann man das auch dazu sagen, dass man sagt, hey, ich weiß, ich habe selber zu kämpfen, ich spreche es aber an, weil es so ein wichtiges Thema ist. Oder wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann sagt man halt nichts dazu, aber lasst uns nicht Menschen für Sachen verurteilen, die wir selber auch nicht besser hinkriegen. Also, zweiter Wunsch, den ich habe, lasst uns nicht scheinheilig sein. Und der dritte Wunsch, der mich auch ziemlich bewegt, ist, lasst uns nicht irgendwie einfach deswegen instrumentalisieren, weil wir leichtgläubig sind oder weil wir schlecht informiert sind. Ich weiß nicht, wer von euch mit dem Stichwort Procter & Gamble was anfangen kann. Genau, da lachen manche Leute schon. Was verbirgt sich hinter Procter & Gamble? Procter & Gamble ist ein Großkonzern, denen gehören irgendwie eine ganze Reihe von Marken, also zum Beispiel Braun-Elektrogeräte gehören dazu, Pampers, verschiedene Kosmetikartikel. Also ich würde mal vermuten, es gibt wahrscheinlich niemand hier im Raum, der nicht irgendwelche Produkte von Procter & Gamble bei sich zu Hause stehen hat. In den 90er Jahren ging eine Rundmail durch die christlichen Netzwerke, wo es hieß, der Vorstandsvorsitzende von Procter & Gamble hätte sich in einer Talkshow als Satanist geoutet und hätte dort auch gesagt, dass ein großer Teil der Gewinne von Procter & Gamble an verschiedene satanistische Gruppen irgendwie gespendet wird, weitergegeben wird. Und er hätte auch kein Problem damit, das so in der Öffentlichkeit zu sagen, weil es ja eh nicht genug Christen gibt, die irgendwie dort einen Unterschied machen würden, weil sie sich daran stören, dass Procter & Gamble so unhöldisches Treiben zu verantworten hat. Und die Quintessenz der Mail war eben, dass Christen dazu aufgerufen worden sind, Produkte von Procter & Gamble zu boykottieren. Ich selber habe diese Mail also bestimmt 5-6 Mal bekommen von ganz verschiedenen besorgten Christen. Und die Pointe ist, diese gesamte Geschichte war frei erfunden. Und um es noch besser zu machen, im Jahr 2007 wurde einer der leitenden Mitarbeiter eines Konkurrenzunternehmens gerichtlich verurteilt, einfach dafür, dass er dieses Gerücht bewusst gestreut hat, um der Konkurrenzfirma Procter & Gamble zu schaden. Und für mich ist es einfach eine Lehre zu sagen, hey, lasst uns nicht leichtgläubig sein. Es ist heute auch so, dass mich immer wieder Zeug erreicht, wo ich einfach denke, hey, das ist irgendwie, da wird Empörung geschürt, aber auf so einer dünnen Grundlage irgendwie, da habe ich nicht immer Zeit und Lust nachzurecherchieren, aber wo ich manchmal denke, ja, da schreiben dann irgendwelche Propheten, von denen man noch nie gehört hat, irgendwelche Wahrheiten über Kandidaten in anderen Ländern, da war 2016 prädestiniert und da standen dann Dinge drin über Hillary Clinton, wo ich dann denke, woher willst du das wissen, dass das so ist, um ein Beispiel zu machen. Und da denke ich einfach, es ist einerseits irgendwie gut, dass wir dieses Grundvertrauen haben, dass wir sagen, wenn mir ein anderer Christ was erzählt, dann gebe ich dem einen größeren Vertrauensvorschuss, als wenn es irgendjemand ist. Aber andererseits, hey, lasst uns auch wirklich bei solchen frommen Quellen in Anführungszeichen wirklich prüfen, was da kommt, was steckt da dahinter. Diese Geschichte von Procter & Gamble zum Beispiel wäre sehr leicht überprüfbar gewesen, weil Procter & Gamble eine Aktiengesellschaft ist. Aktiengesellschaften müssen ihren Jahresbericht veröffentlichen, also was sie mit dem Geld machen. Und jeder, der sozusagen die Zeit hätte, hätte dort nachvollziehen können, dass Procter & Gamble eben kein Geld an satanistische Gruppen spendet. Wäre problemlos überprüfbar gewesen. Und so gibt es eben manche anderen Sachen auch. Zwei aktuelle Beispiele für mich, wo mir immer wieder so diese Kampagnen über den Weg flattern, will ich noch mit reingeben. Das eine ist, und jetzt sozusagen lasst mich die ganzen Sätze sagen, bevor bei irgendjemand der Blutdruck hochgeht. Das eine ist für mich zum Beispiel diese ganze Gender-Debatte. Ich war im Herbst auf einer Tagung, wo es auch um die Gender-Geschichte ging. Und der eine Teil der Wahrheit ist, es gibt dort manche Sachen, die man wirklich auch als Christ sehr kritisch sehen kann. Der andere Teil der Wahrheit ist, es gibt dort auch einige Sachen, wo wir eigentlich gerade als Christen aufstehen und sagen müssten, da hat die Genderforschung einfach recht und da gibt es Dinge, die können so nicht sein. Konkretes Beispiel, es kann nicht sein, dass im Jahr 2017 Frauen bei gleicher Qualifikation und gleicher Arbeitsleistung immer noch weniger verdienen als Männer in unserem Land. Das ist ein Ergebnis der Genderforschung. Und was in der Praxis passiert, ist, dass Christen da draufhauen, weil pauschal alles, was Gender ist, doof ist. Aber eigentlich ist es zum einen Beispiel, wo wir als Christen aufstehen und sagen sollten, das kann so nicht sein. Und so gibt es manche Dinge, wo die Genderforschung Arbeit macht, die gar nicht so schlecht ist und wo es sich lohnt, hinzugucken und wo man wirklich feststellen kann, das ist nicht alles so schwarz und weiß, wie das zum Teil auch wirklich dargestellt wird. Zweites Beispiel habe ich vorher schon angesprochen, gerade das Thema Bildungspläne. Auch da gehen gern mal irgendwelche E-Mails auf meinen Verteiler, was ich nicht alles unterschreiben sollte und wo ich nicht überall demonstrieren sollte. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, also ich bin selber durchaus auch christlich-konservativ aufgewachsen, also ich weiß sozusagen sehr genau, was so grundsätzliche Kritikpunkte sind, aber ich habe mir zum Beispiel diesen sächsischen Bildungsplan durchgelesen, von vorne bis hinten und ich muss einfach sagen, ich habe nichts gefunden, worüber ich mich irgendwie aufregen kann. Es steht einfach nichts drin, was diesen großen Furor rechtfertigen würde. Und vieles, was behauptet wird, was da drin stünde, steht eigentlich gar nicht dort. Und dieser Bildungsplan, den kann man sich im Internet runterladen, angucken. Also auch das sind alles keine großen Geheimnisse. Für mich auch ein Beispiel dafür, wo ich sage, hey, ich will mich nicht instrumentalisieren lassen, einfach deswegen, weil ich schlecht informiert bin oder weil ich sage, naja, wenn es angeblich von Christen kommt, glaube ich alles. Und das wäre für mich auch so ein Wunsch. Lasst uns da wirklich weise sein und prüfen, selbst wenn es wirklich von Christen kommt, wenn es wirklich gut gemeint ist und weitergeleitet wird. Jesus selber sagt, seid vorsichtig vor den falschen Propheten. Und damit meine ich jetzt nicht irgendeinen Freund, der das in guter Absicht weiterleitet, aber irgendwo kommt dieses Zeug ja her. Und wie gesagt, lasst uns da weise sein. Ja, mein Schlussfazit. Lasst uns Salz und Licht sein, dort wo wir hingestellt sind, auch in Bereichen, wo es um Politik und Gesellschaft geht. Lasst uns wählen gehen, lasst uns beten für die Politik und die Politiker, lasst uns Haltung zeigen, wo wir einfach merken, hier ist es dran für uns Christen, Haltung zu zeigen, und lasst uns das wirklich auch mit Leidenschaft tun. Aber wenn wir es tun, dann wirklich mit dem Anspruch, dass wir konstruktiv sein wollen, dass wir wahrhaftig sein wollen, authentisch sein wollen, dass wir Menschen zugewandt sein wollen. Und egal, ob das irgendwie bei der Demo ist in der Stadt oder in der Wahlkabine oder im Gespräch mit meinem Nachbarn auf Facebook. Und ich glaube, gerade bei diesem Thema, gerade wenn du jemand bist, der sagst, hey, ich kann jetzt halt einfach nicht irgendwie in eine Partei gehen und dort 3 Stunden die Woche ehrenamtliche Arbeit machen. Gerade dort gilt so diese Wahrheit von den vielen kleinen Leuten, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun und dadurch wirklich die Welt verändern. Amen.